Schön, dass ihr den Weg hier gefunden habt und dass wir miteinander, ich weiß noch nicht, in die letzte oder die vorletzte Runde gehen. Christ und Gesetz. Und bevor wir einsteigen, bete ich gerne. Herr, es ist gut, dass wir hier sein dürfen. Dafür wollen wir dir von Herzen danken und dich preisen. Danke, Herr, dass wir dein Wort in den Händen halten. Es ist so etwas Kostbares, so etwas Wunderbares, was du uns geschenkt hast. Und ja, meine Bitte ist, dass du es uns aufschlüsselst neu, Herr, dass wir etwas verstehen dürfen von deinem Wort, denn ich sehe immer mehr, Herr, wie es etwas ist, was verborgen ist, was versteckt ist in einem gewissen Sinne, und man braucht die Augen von dir, um das zu sehen, Herr, weil wir haben das von uns aus nicht, und wir sehen viele, die sich dran versuchen, und man merkt irgendwie, Herr, es ist irgendwie nicht das Wahre. Und wie wollen wir es uns anmaßen, Herr? Wie wollen wir sagen, wir haben es alles verstanden? Wir sind so auf dich angewiesen. Wir wollen gemeinsam einfach bitten, Herr, erbarme dich über uns. Auch vielleicht über die körperliche Müdigkeit und Schwachheit, die nach einem langen Tag da ist. Ich bitte dich, überwinde du es mit deinem Wort, Herr, und mit deiner Wahrheit. Und tröste unsere Herzen, richte sie aus, Herr, damit wir wissen, wie wir dich verherrlichen sollen, wie wir hier leben können auf dieser Erde, damit es wohlgefällig ist vor dir. Möge es alles zu deiner Ehre dienen, Herr. Amen.
Amen. Amen.
Nun, wir sind einen sehr langen Weg zusammen gegangen und haben weite Reisen unternommen durch das ganze Thema und kommen jetzt langsam zum Ende. Ich habe die Bibelstunde heute eben unter diese Frage gestellt, nachdem wir vieles schon beleuchtet haben, und mittels von all dem, was wir schon betrachtet haben, könnte man eigentlich diese Frage schon beantworten. Wer jedes Mal dabei gewesen ist und aufmerksam war, der kann die Frage eigentlich schon beantworten. Aber ich will es exemplarisch, dass wir sozusagen eine Übung machen, um gemeinsam zu lernen. Wie gehen wir mit dem Alten Testament um? Was hat das Gesetz uns noch zu sagen? Wie können wir das tun? Die Frage ist, womit ihr euch sicher schon mal beschäftigt habt oder sicher schon mal darauf gestoßen seid, was ist mit dem Sonntag? Ja, muss man den Sonntag heiligen? Muss man an dem Sonntag ruhen? Gilt das vierte Gebot in diesem Sinne für uns als Christen noch? Ich denke, wir sind alle stimmen überein, dass wir nicht morden wollen, dass wir nicht Ehebruch treiben wollen. Ja, was ist mit dem Sabbat? Wollen wir den halten oder wollen wir den nicht halten? Was ist jetzt? Und bevor wir uns auf die Frage stürzen, würde ich gerne nochmal mit euch so ein bisschen kurz erörtern, wo sind wir überhaupt jetzt angekommen? Welchen Weg sind wir gegangen, dass wir jetzt an diesem Punkt sind, wo wir sind? Die Frage, die sich stellt für uns, ist, wie stehen wir zu dem Alten Testament? Ist das Alte Testament überholt? Ist es alt? Ist es vorbei oder nicht? Was würdet ihr sagen? Es gibt drei Möglichkeiten. Ja, nein, vielleicht.
Vorbei, aber nicht überholt.
Vorbei, aber nicht überholt? Okay, ja, das ist keine schlechte Antwort.
Na gut, das die Hinweise, dass das eine ungültig ist, weil der neue Bund da ist. Und ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau sagen, wie und wo, aber dass eben, wo was Neues ist, muss auch was anderes nicht mehr gültig sein.
Genau. Also Hebräer haben wir uns angeschaut, gell? Also da, wo ein neues Priestertum eingesetzt wird, da ist auch notwendigerweise eine Änderung des Gesetzes da. Ja? Sonst würde das Alte ja weiter bestehen, oder? Ja. Also es kommt eine Änderung des Gesetzes, das haben wir auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite sehen wir aber was, Matthäus 5 haben wir letztes Mal aufgeschlagen, können wir nochmal aufschlagen. Und da trifft Jesus eben so sehr eindeutige Aussagen auch. Matthäus 5, Vers 17. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Also, der Dienst, den Jesus begonnen hat, heute habe ich an einer Stelle eine Frage gelesen, ja, warum sollten die Juden sich überhaupt diese Frage gestellt haben? Aber wenn man Jesus beobachtet, was er tut, wie er lebt, wie er lehrt, kommt man sehr schnell auf die Idee, oh, es ist alles neu, das Alte ist vergangen, alles ist neu, ja? So, weg mit dem Alten, jetzt kommt etwas Neues. Okay, jetzt muss Jesus aber etwas klarstellen, ja? Der macht das, zumindest wenn wir den Aufbau vom Matthäus-Evangelium anschauen, sehr weit am Anfang, ja? Er sagt, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer, weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Also es ist eine sehr klare Aussage von Jesus, wer es wagt, diese Gebote aufzulösen, wer es wagt, sie für ungültig einfach so zu erklären, ist nicht sehr gut, er wird der Geringste heißen, heißt es hier. Ja. Dann könnten wir noch eine andere Stelle anschauen, die wir bis jetzt noch nicht angeschaut haben, in dem Zusammenhang, Römer 3. Versteht ihr, wenn Paulus sein Evangelium entfaltet, kann man auf eine ähnliche Idee kommen, oder? Dass das Gesetz ja nichts mehr bedeutet, oder? Durch Christus vom Gesetz befreit. Römer 3, Vers 31. Entschuldigung. Was steht hier geschrieben? Hier sagt er, heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? So, heben wir es aus den Angeln sozusagen, machen wir es ungültig. Auf keinen Fall, sondern wir bestätigen das Gesetz. So, aber bei all dem haben wir trotzdem gesehen, dass wir nicht versuchen, das Gesetz zu erfüllen. Was jetzt? Was jetzt? Was meint ihr?
Ja, aber Jesus hat ja vorher gesagt, bis alles erfüllt ist. Und er hat ja alles erfüllt.
Okay, aber Paulus? Also man könnte sagen, bis zu Jesus, ja. Und bis dahin gilt alles. Und dann, aber als Jesus gekommen ist, nicht mehr.
Nein, Jesus gibt ja im Prinzip ein neues Gesetz, was das alte komplett beinhaltet.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig, das stimmt.
Ja, aber wir bestätigen das Gesetz, heißt doch in dem Fall, dass, also es zeigt uns ja, dass keiner das Gesetz machen konnte, das macht er, halten konnte, das schreibt er schon vorher, denke ich, glaube ich, in Römer 1 bis 2. Mhm. Und wir bestätigen die Gültigkeit des Gesetzes, aber auch, dass eben nur Jesus das für uns erfüllt hat.
So ist es. Also, versteht ihr, das Gesetz ist immer noch da. Es gilt immer noch. Und es gibt auf dieser Welt nur zwei unterschiedliche Arten von Leuten, können wir so aus dieser Perspektive sagen. Es gibt die einen, die noch unter diesem, die unter diesem Gesetz sind, und es ist da, versteht ihr, Jesus ist gekommen, aber das Gesetz ist da. Und alle Leute stehen erstmal unter diesem Gesetz. Und dieses Gesetz wird dafür sorgen, dass alle die Leute, die unter dem, der Anklage, unter dem Fluch des Gesetzes stehen, dass sie eines Tages unter das ewige Gericht kommen. Versteht ihr, was ich meine? Und da gibt es die zweite Gruppe, die verborgen ist in Christus und auf die das Gesetz keinen Zugriff hat. Das heißt aber nicht, dass das Gesetz nicht mehr da ist. Es ist noch da, aber das Gesetz hat keinen Zugriff auf die, die in Christus sind. Okay? Also das ist der Unterschied, sehen wir. Das Gesetz ist nicht aufgelöst. Es ist nicht weg, es ist nicht vorbei. Aber wohl dem, der in Christus ist und auf den das Gesetz und seinem Anspruch keinen Zugriff hat. Also das haben wir gesehen, das halten wir fest. Da ist Paulus und sowohl Paulus als auch Jesus sind sehr, sehr eindeutig. Aber nach was richten wir jetzt unseren Wandel? Das ist ja die große Frage, gell? Also, dass das Gesetz da ist, dass es seine Funktion hat, insbesondere auf die natürlich, die dem Gesetz auch noch nicht gehorchen. Wir hatten das ganze Thema mit dem Zuchtmeister, dem Erzieher auf Christus hin und so weiter. Ja, das hat seine Funktion. Aber was ist mit uns, die wir nicht mehr, also die wir in Christus sind? Wie richten wir jetzt unser Leben aus? Was sagt uns jetzt für unser Leben, was richtig und was falsch ist? Zu welchem Schluss sind wir da gekommen?
Jesus Christus, weil er ist die Wahrheit.
Ja, genau. Und wir haben es genannt, das Gesetz Christi. Ja? Also das, was Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lebt, wie ich euch geliebt habe. Ja? Das war das, was wir angeschaut haben. Und dabei haben wir jetzt, was wir zuletzt gemacht haben, jetzt. Wir haben gesehen, dass indem wir Jesus nachfolgen, indem wir bei ihm sind und mit ihm gehen und von ihm lernen, erfüllen wir sozusagen, kann man sagen, als Nebenprodukt oder als beiläufig, erfüllen wir das, was durch das alttestamentliche Gesetz gefordert wird. Wir in einer gewissen Art und Weise erfüllen wir das Gesetz. Aber auf welche Art und Weise, das will ich mit euch anschauen. Wir erfüllen es nicht nach dem Buchstaben unbedingt, nicht nach dem Wortlaut, sondern es gibt drei verschiedene Wege, wie wir es erfüllen. Und ich mache es immer an konkreten Beispielen deutlich. Du sollst nicht töten. Wie erfüllen wir das?
Erstmal nicht töten.
Erstmal wörtlich, ne? Erstmal ganz wörtlich, okay? Also es gibt manche Dinge, die erfüllen wir wörtlich. Ja? Du sollst nicht Ehe brechen. Ja, da richten wir uns wörtlich danach, ja. Ohne Frage. Ich glaube, da gibt es keinen Zweifel darüber. Dann gibt es andere Dinge, wo wir es nicht in einem wörtlichen Sinne, sondern in einem übertragenen und in einer geistlichen Dimension das erfüllen. Könnt ihr euch an letztes Mal erinnern? Wir haben es miteinander angeschaut. Ich weiß, es ist schon lang her und Weihnachten war dazwischen und alles Mögliche. Es war sehr viel. Aber wir haben zwei von den kleinsten Geboten angeschaut.
Mit dem Ochs und Rind.
Ja. Ah, okay, mit dem Ochs und mit dem Rind. Was hat es damit auf sich? Verbinden. Okay, das ist das Zweite. Das Erste ist,
nicht unter einen
Joch. Du sollst sie nicht unter ein Joch spannen. Ein Esel und ein Rind zum Beispiel sollst du nicht unter ein Joch spannen. Okay, wie erfüllen wir als Christen dieses Gesetz? Weiß jemand die Bibelstelle noch dazu? Hast du die aufgeschrieben?
1. Korinther 9, Vers 9.
Ja, nein.
Das ist aber auch ein Beispiel.
Ja, das ist das andere, genau, das ist mit dem Ochsen. 2. Korinther. Fast. 2. Korinther 6. Also nochmal, ich schlage es jetzt nicht alles nach. Im Alten Testament heißt es, du sollst ein Esel in einem Rind unter ein Joch spannen. Wie erfüllen wir dieses Gesetz? 2. Korinther 6, Vers 11. Na, lesen wir gleich Vers 14, okay, sonst wird es zu lang. Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Ich meine, warum sagt Paulus nicht, arbeitet nicht an, zieht nicht, wir würden so in unserer Sprache sagen, zieht nicht an einem Strang mit Ungläubigen. Warum verwendet er das Bild von dem Joch? Weil er diese Stelle aus dem Alten Testament auslegt. Weil er sagt, im Gesetz heißt es doch bereits, das Gesetz bringt uns doch schon dorthin. Es zeigt uns doch schon, dass wir nicht ein Esel, also ein unreines Tier, mit einem Rind zusammen, mit einem reinen Tier, verspannen und pflügen sollen. Okay, du sollst die nicht zusammentun, die gehören nicht zusammen. Das ist eine geistliche Lektion. Okay? Und Paulus wendet das hier auf sie an und sagt, der ganze Abschnitt spricht dann darüber, welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Gemeinschaft? Welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Okay? Das Zweite war mit dem Ochsen. Dann schlagen wir es jetzt nicht nach, sonst wird es ausufernd. Wie wendet Paulus das an?
Dass Leute, die für das Evangelium arbeiten, was bekommen sollen.
Okay, also dass die ackern, die arbeiten sozusagen, dass man denen nicht den Mund zuhalten soll, sondern dass sie daran Anteil haben sollen, woran sie arbeiten. Ja? Da argumentiert Paulus den Korinther darüber, sagt er, steht nicht sogar in dem Gesetz das geschrieben. Sagst du, aber da steht doch nur von Ochsen geschrieben. Herr Paulus sagt, aber das ist doch um unseres Willen geschrieben. Sagt er so, ist Gott etwa um die Ochsen besorgt? Ja, schon, aber schreibt er nicht viel mehr um unseres Willen? Ja, also doch. Also seht ihr, das ist die zweite Art und Weise, dass wir das Alte Testament in einer, nicht unbedingt einer wörtlichen, sondern einer geistlichen Dimension erfüllen. Ja? Und was ist das Dritte? Das Dritte ist, dass wir es erfüllen, indem wir an dem, was Christus gewirkt hat, festhalten. Also zum Beispiel, wie erfüllen wir, schlagt mit mir auf, das haben wir jetzt letztes Mal noch nicht gemacht, 3. Mose. Ganz am Anfang, Kapitel 4, stimmt nicht, Vers, Kapitel 5, Vers 14. So, der Herr redete zu Mose, wenn jemand Untreue begeht und aus Versehen an den heiligen Dingen des Herrn sündigt, dann soll er dem Herrn sein Schuldopfer bringen, ein Widder ohne Fehler vom Kleinvieh nach seiner Schätzung und so weiter. Wie erfüllen wir das? Ist klar, oder? Indem wir am Opfer Christi festhalten. Okay? Indem wir auf dem stehen, was Christus für uns getan hat. Okay, das, auf diese Art und Weise, in Anführungsstrichen muss man sagen, wir erfüllen das nicht wirklich, weil Christus erfüllt hat. Aber indem wir erfüllen es in einem gewissen Sinne, wir richten uns danach, indem wir verstehen, was Christus für uns getan hat und indem wir daran festhalten. Okay? Also das sind diese drei verschiedenen Arten und Weisen, wie wir das Alte Testament ernst nehmen und daran festhalten. Ja? So, das ist erstmal grundlegend, wie wir damit umgehen. Jetzt, Kolosser 2 aufschlagen. Wir kommen auf unser Thema, Sabbat. Shabbat, sagen die Juden. Kolosser 2, und das ist, denke ich, keine unbekannte Stelle. Und ihr Lieben, ich glaube gar nicht, ich weiß gar nicht, wie jeder einzelne von euch dazu steht, aber ihr wisst gar nicht, was es dafür jetzt nicht speziell zu der Stelle, aber zu dem Thema Sabbat. Oh, ihr macht euch keine Begriffe. Ich hab mal geschaut, wie die Juden das machen, und das ist ja echt, krass. Die haben Sabbat-Fahrstühle. Sabbat-Lifte. Ja? Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Lift, mit dem du fahren kannst, ohne dass du einen Knopf drücken musst. Weil Knopfdrücken ist Arbeit.
Geht er mit Sprachansage oder
wie? Nein, du gehst einfach rein und der fährt alle Stöcke einfach an und geht dann immer auf. Und dann
die alten Messe sind Paternoster, die da immer rum.
Das ist außer deinem Recht, das könnten die auch machen. Reden dürfen sie ja, oder was?
Ja, reden dürfen sie.
Also, ja, nur, der mit der Trommel.
Ja, also bevor wir ausufern, ich wollte nur sagen, wenn man das, wer wird definieren, wenn man das ernst nehmen will, das vierte Gebot, wer definiert, was Arbeit ist und wer was nicht? Okay? Es ist
Jesus.
Ja, das ist der richtige Weg, wie wir es tun. Aber es gibt allein eine Sekte, die kennen Siebentags-Adventisten, zumindest die von der Ursprung her sind sie eine Sekte, wie heute jede einzelne von denen steht. Manche haben sich ziemlich weit wegentwickelt von ihren Anfängen. Da kann ich nicht genau sagen, wer wie da steht, aber von ihren Anfängen her ist eine Sekte, und da muss man, die pochen da drauf. Ist
am Samstag, nicht am
Samstag. Und dann halt für Schweinefleisch und all diese Dinge. Kolosser 2, Vers 16. So richte euch nun niemand. Es ist klar oder eindeutig. So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind, der Körper selbst aber ist des Christus. Also, wir sehen hier genau das, was ich in dem letzten Punkt gesagt habe. Wir erfüllen und wir halten fest an dem Alten Testament, indem wir verstehen, dass ganz viele von diesen Dingen ein Schatten sind, Umrisse von dem sind, was wir in Christus erfüllt sehen. Okay? Ganz, 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 ganz wichtig. So, aber in diesem Text heißt es eben, dass der Sabbat ein Bild von Christus ist und von seinem Werk. Es wäre spannend, alle Feste sich zu betrachten. Sagt er hier, Speise, Trank, Fest, Neumond und Sabbat. Alles, das ist ein Bild auf Christus. Okay? Wäre spannend, jetzt alles anzuschauen. Heute machen wir nur, betrachten wir nur den Sabbat. Inwiefern trifft das zu? Müssen wir zurückgehen an den, weiter an den Anfang. Wisst ihr, wo Gott das erste Mal den Sabbat befohlen hat, den zu halten?
Ja, ganz am Anfang, oder nicht?
Wo hat er ihn befohlen, den Sabbat zu halten?
Das hatte ich auch schon mal.
Ratter. Berg Sinai, ja, was genau?
Das Gebot.
Ja, aber also, noch ein bisschen davor. Klein bisschen, noch vier Kapitel davor. 2. Mose 16.
Unmittelbar vom Auszug, ne?
Nein, unmittelbar danach. Unmittelbar nach dem Auszug. Zwischen Auszug und Ankunft am Sinai. Was kennt ihr? Wachteln und Manna?
Genau, wenn wir an diesem
siehst du, genau, richtig. So ja. Ist es, genau. Das habe ich mir auch verschrieben. Ich habe hier geschrieben. Ne, wir müssen. Vers 21 ist ein guter Einstieg. Und sie sammelten es morgen für morgen, was heißt es? Das Manna. Jeder nach dem Maß seines Essens. So war es gut. Wenn aber die Sonne heiß wurde, dann zerschmolz es. Und es geschah am sechsten Tag, da sammelten sie das Doppelte an Brot. 2 Gomer für jeden Einzelnen. Es ist schön, dass der Herr es manchmal bewirkt, dass das Volk schon alleine auf die richtige Idee kommt. Und dass sie nicht immer alles falsch machen. Weil hier, die hatten gar keinen Auftrag, das Doppelte zu sammeln. Aber schon am Tag, ein paar Tage vorher haben welche versucht, mehr zu sammeln. Und dann ist verdorben. Jetzt am sechsten Tag sammeln sie doppelt. Was passiert jetzt? Da kamen alle Fürsten der Gemeinde und berichteten es Mose. Sagen, okay, was machen die da schon wieder? Und jetzt, aber jetzt sagt Mose, dies ist es, was der Herr geredet hat. Morgen ist eine Sabbatfeier. Ein heiliger Sabbat für den Herrn. Was ihr backen wollt, backt. Was ihr kochen wollt, kocht. Alles aber, was übrig bleibt, legt für euch zurück zur Aufbewahrung bis zum nächsten Morgen. Und ich behaupte, das war ein Gott wollte, dass das Volk lernt, ihm zu vertrauen. Warum? Was besagt ihre Erfahrung? Ihre erste Erfahrung hat was besagt? Wenn ich jetzt nicht genug sammle, was wird morgen sein? Ja, das ist ganz am Anfang hier. Wenn ich jetzt nicht genug sammle, was wird morgen sein? Wer weiß, ob morgen nochmal Manna kommt. Lieber mehr sammeln. Was ist passiert? Verdorben. So, da hat er dann gelernt. Jetzt müssen sie wieder vertrauen. Warum? Weil es jetzt auf einmal, nur weil es der sechste Tag morgen nicht verdorben sein soll. Ah, okay. Also, es geht darum, dass das Volk lernt, Gott zu vertrauen. Okay, das ist die Lektion Gottes hier mit dem Sabbat. Und ich würde so weit gehen, oder ich muss noch weiterlesen. Also heißt es Vers 24, da legten sie es zurück bis zum nächsten Morgen, wie Moses geboten hatte. Und es wurde nicht stinkend und es kam kein Wurm hinein. Moses sagte, esst es heute, denn heute ist ein Sabbat für den Herrn. Heute werdet ihr nichts auf dem Feld finden. 6 Tage sollt ihr sammeln, aber am 7. Tag ist Sabbat, da gibt es nichts. Was passiert natürlich, aber am 7. Tag gehen sie trotzdem raus und sammeln. Und Mose wird stinkig und sagt, wie lange werde ich weigern? ich würde sagen, warum hat Gott den Sabbat eingerichtet? Kann Gott nicht, ist Gott, dass er sagt, oh, 6 Tage kann ich Manna geben, aber am 7. ist mir zu viel. Ich brauche mal Pause. Nicht, gell? Kann nicht sein. Warum sagt Gott dem Mensch 6 Tage und dann einen Tag Pause?
Hat er es selber vorgemacht bei der Schöpfung?
Er hat es selber vorgemacht, aber warum hat er es vorgemacht? Er hätte ja auch.
Braucht diesen Wechsel von Arbeit und Ruhen. Also
ja, das könnte man so auch körperlich, sag ich mal, argumentieren. Wobei, ich sag mal, das Manna sammeln, das hat jetzt nicht arg viel Kraft gekostet. Jetzt nur so mal, rein menschlich gesprochen. Ja, das hätte man rein theoretisch körperlich, ohne es zu erschöpfen zu müssen, bewältigen können. Was hat es damit auf sich?
Es ist auch ein Glaubensakt, wenn man nicht schafft.
Ja, genau. Und das ist so wichtig, dass Gott dem Menschen beibringt, lieber Mensch, bitte vertraue mir, ich werde dich versorgen. Und ich bin derjenige, der dir alles bereitstellt zum Leben. Selbst wenn du gehorsam bist und nicht arbeitest. Wenn du es nicht selber wirkst. Wenn du es nicht selber schaffst. Das ist Gottes Absicht. Das ist seine Lektion. Das ist auf der einen Seite ein rein irdisches Vertrauen, so ähnlich wie Jesus sagt, ja, Matthäus 6,33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles wird euch hinzugefügt werden. Also in dem Sinne, dass Gott versorgt, ja, das ist ein Vertrauen, aber wisst ihr, es hat alles eine geistliche Dimension. Versteht ihr, es steckt auch eine geistliche Lehre dahinter, oder? Was für eine? Also genauso, wie wir anerkennen, dass Gott derjenige ist, der uns alles gibt, was wir brauchen. Genauso, was auf der geistlichen Ebene.
Ja, er möchte, dass wir innehalten von unserem täglichen Schaffen und an ihn, also ihm die Ehre geben oder ihn an ihn denken. Also da, ich denke, das Fasten ist ja auch so, dass man einfach Zeit hat, um mit ihm mehr Zeit zu verbringen.
Das ist richtig, ja. Also, ja.
Aber es macht auch deutlich, dass alles von ihm kommt, was wir haben.
Ja, und was kommt alles von ihm? Also alle unsere irdischen Güter und was noch? Ich meine Schutz, Bewahrung. Ja, alle Segnungen des Himmels. Was bedeutet das? Also, welche Segnungen?
Ha? Das ewige Leben.
Das ewige Leben, alles. Alles kommt von ihm, versteht ihr? Wir müssen verstehen, dass wir zur Ruhe kommen müssen von unseren Werken, von unserer Arbeit, von unserem Bestreben, irgendwie etwas beizutragen, damit Gott sagt, gut hast du es gemacht. Jetzt hast du genug gearbeitet, jetzt hast du genug gebracht, jetzt hast du dir verdient. Nein, versteht ihr, das ist das Wichtige. Der Sabbat, und das haben die Pharisäer so verkehrt. Was haben sie aus dem Sabbat gemacht? Arbeit. Versteht ihr, das ist, die ganzen Dinge da einzuhalten, das ist Arbeit.
Und am Tag davor vor allen Dingen. Also, die mussten ja alles so richten, das damit ja so nichts zu machen ist am Tag des Sabbats.
Ja, aber dann musst du so viele Sachen beachten und dies nicht und das nicht und das nicht und das nicht. Was sagt ihr? Du bist
ja gefangen in den ganzen Vorschriften, dann kommst du auch nicht zum...
Da kommst du nicht wirklich zur Ruhe. was sagt Jesus dann zu den Pharisäern? Der Mensch ist nicht um des Sabbats willen geschaffen, sondern der Sabbat für den Menschen. Der Sabbat ist also ein Geschenk gedacht. Versteht ihr? Weil der Sabbat, der ist so ein richtiger Gegenpol zu dem ganzen Sinai-Bund, zu dem ganzen alten Bund. Warum? Weil der alte Bund sagt die ganze Zeit, tue, arbeite, mache, halte, dann wirst du leben. Was sagt der Sabbat? Der verkündigt etwas Neues. Der verkündigt etwas Neues. Er sagt, ruhe und vertraue, dass Gott alles bereitstellt. Vertraue, dass Gott deine Rettung wirken wird. Vertraue, dass Gott das schaffen kann. Das ist die Lektion, die das Volk lernen soll, was sie verstehen sollen. Und das steht uns so entgegen, gell? Vor allem uns Männer. Ja, von nichts kommt nichts.
Es steht ja sogar, dass am Tag der Ernte auch der Sabbat gehalten werden soll. Und das steht doch auch da.
Das weiß ich jetzt nicht konkret, an welcher Stelle es mag sein. Ja.
Nicht konkret, aber ich habe es mir irgendwann vorgelesen.
Naja, siehst du, okay.
Aber also es ist nicht trotzdem auch recht. Also ich meine, trotzdem ist doch dieser menschliche Rhythmus von Gott gegeben, dass wir auch einen Tag in der Woche ausruhen sollen.
Das ist erstmal eine irdische Dimension,
die auch stimmt.
Stimmt auch, das ist auch richtig, dass Gott uns begrenzt geschaffen hat. Er hat uns bewusst begrenzt geschaffen. Er hätte uns Power geben können, wisst ihr, ohne Ende. Aber er hat uns bewusst begrenzt geschaffen.
Braucht ihn ja nicht sonst.
Ja, das ist der Punkt. Also er macht uns abhängig, er macht uns begrenzt und ganz schwach, sag ich mal. Und nachdem wir von ihm weggekommen sind, sowieso noch viel mehr.
Ja. Und das ist ja das Bestreben des Menschen.
Unabhängig zu sein, ja. Und das widerstrebt dem Menschen. Und das war etwas, was das Volk erst lange Zeit nicht eingehalten hat, den Sabbat, und dann aber, weißt du, ins Gegenteil verkehrt. Okay. Also, der, wie gesagt, der Sabbat ist ein Gegenpol wirklich zu diesem alten Bund, der immer sagt, tue, tue, tue. Es ist ein Geschenk von Gott. Es ist wirklich, wo Gott uns eine geistliche Lektion beibringen will. Das ganze Problem ist, dass wie, ich meine, konnten die Leute unter dem alten Bund, konnten die die Ruhe genießen?
Ist auch
konnten sie ruhen?
Regeln. Ist ja auch gespickt mit sehr vielen.
Ja, das ist eins. Aber ich sag mal, wenn du jetzt, wenn du dich jetzt, also sie konnten körperlich zur Ruhe kommen, aber konnten sie geistlich wirklich zur Ruhe kommen? Unter dem alten Bund, versteht ihr? Wenn man unter dem alten Bund noch ist. Du kannst zwar deinen Körper zurücklehnen und sagen, okay, jetzt hole ich Luft.
Der
aber es ist mit deiner
ja
Seele.
Immer noch da, dass man es leisten muss.
Deswegen habe ich alles eingehalten.
Ja, aber genau. Und die Frage ist, wie kann ich still sitzen, wenn ich weiß, dass meine Beziehung zu Gott nicht in Ordnung ist? Wie kann ich Ruhe bewahren, wenn das Wichtigste von allem nicht stimmt? Da muss ich doch arbeiten, da muss ich doch tun, da muss ich doch machen, solange. Deswegen, der Sabbat ist eigentlich etwas, was etwas von voraus verkündigt. Ja.
Haben Sie denn was, so gewusst, dass es nicht stimmt mit Ihnen Gott? Scheinbar
ja
nicht.
Naja, das ist das große Problem, ja, dass der Mensch gar nicht sich dessen bewusst ist, dass er er denkt meistens, es passt schon irgendwie. Das ist der erste Schritt immer, den der Heilige Geist macht, übrigens, den wir in der Evangelisation auch machen sollten. Das Erste, was wir machen, ist nicht den Leuten zu sagen, da ist ein Retter da. Sondern du brauchst einen Retter. Du brauchst einen, der dich aus deiner Lage rausholt. So, was macht jetzt Jesus? Was macht jetzt Jesus? Schaut mal, wie er es lehrt. Matthäus 11. Matthäus 11, ab Vers 20 spricht Jesus ein paar Dinge aus, die sehr vorwurfsvoll sind. Wir haben es neulich schon bei einer Gelegenheit angeschaut gehabt, aber nicht mit euch allen. Deswegen, da geht es darum, um Bethsaida, Chorazin, Tyro, ja, das sind alles Städte aus Juda. Und das, was ist das Problem? Was sagt er hier, Vers 21? In der Mitte sagt er, denn wenn in Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären. Wer war Tyrus Sidon? Kurz noch zur Klärung. Phönizien. Ja, das ist nördlich von Israel. Das war heidnisches Gebiet, okay? Also wenn in Tyrus und Sidon diese Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Boah. Das ist krass, oder?
Ja,
also wenn
Jesus,
wenn ja. Ist genau wie bei Jona, gell? Also wenn Jona geht nach Ninive und die tun Buße, also die Propheten reden die ganze Zeit zum Volk und es tut keine Buße. Ja. Das ist genau dasselbe. Also wir sehen, wehe dir Chorazin, wehe dir Bethsaida. Wenn das dort geschehen wäre, dann hätten sie schon längst Buße getan. Doch ich sage euch, Tyrus und Sidon wird es erträglicher gehen am Tag des Gerichts als euch. Und dann Kapernaum das gleiche, ja, und er sagt, vergleicht es dann sogar mit Sodom und Gomorra. Sodom und Gomorra sind nicht nur Tyrus und Sidon, halt heidnische Städte. Das sind sogar die schlimmsten. Und er sagt, wenn in denen das geschehen wäre, wären geblieben bis auf den heutigen Tag, wäre kein Feuer vom Himmel gekommen. Schaut mal aber, was er jetzt sagt. Zu jener Zeit, Vers 25, begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen offenbart hast. Also es sind, wie Johannes sagt, gell, die Seinen haben ihn nicht aufgenommen, aber es waren doch welche da, die ihn aufgenommen haben. Und über die preist Jesus jetzt seinen Vater. Er sagt, Tyrus, Sidon haben Bethsaida, Chorazin, Kapernaum haben alle kein Buße getan. Aber, er sagt, ich preise dich, Vater, des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast. Übrigens, warum darf Gott überhaupt sowas machen, gell? Hui. Es verborgen hast und des Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Und niemand erkennt den Sohn, als nur der Vater. Niemand weiß, wer der Sohn wahrhaftig ist. Das ist das, was du hast das in der Predigt, in der letzten, ja? Mhm. Ja, Jesus, den kennen wir schon. Den wissen ja schon, wo er ist. Oh, keiner kennt den Sohn, nur der Vater kennt ihn. Selbst wir denken, wir schauen Christus mit auf. Ah, wir haben noch ein zu kleines Bild von Christus. Wir haben noch zu kleines Bild von ihm. Und noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn. Und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Wem will er ihn denn offenbaren? Schau mal. Also das sind die Unmündigen natürlich hier, gell? Kommt her zu mir, eine Einladung von Jesus. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Was wollte Jesus jetzt hier aufmachen? So Arbeiterwohlfahrt oder so für Leute, die so ganz Krankenhaus, für die zu viel gearbeitet haben, oder? Um was für Mühselige und Beladene geht's hier? Geht's welche, die Weizensäcke nach Hause schleppen und müde geworden sind? Um was für Mühselige und Beladene geht's hier?
Beladen mit dem Gesetz.
Ja, okay, mit ihrer Schuld, mit ihrer Sünde. Okay? Also, kommt her zu mir, alle ihr, die mühselig und beladen seid. Ja, die
Sünde oder die Last des Gesetzes, hätte ich jetzt doch gedacht. Weil er die Last aussagt, ist Joch leicht, also die neue Last ist
langsam. Genau, das hängt ja miteinander zusammen, sage ich mal. Ja, die Last des Gesetzes, warum ist die Last des Gesetzes? Weil die Sünde da ist, ja? Ja. Also kommt her zu mir, alle mühseligen und beladenen, alle, die ihr 6 Tage gearbeitet habt, die ihr Gewerke getan habt. Und ich werde euch, was wird er geben? Ich werde euch Ruhe geben. Ich werde euch Sabbat geben. Okay? Seht ihr, was das vierte Gebot mit Jesus zu tun hat? Jesus sagt, 6 Tage hast du gearbeitet, jetzt komm her zu mir, du bist mühselig und beladen. Komm her und du wirst Ruhe finden bei mir, von deinen Werken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Was ist das? Was bedeutet das?
Sag mal zu jemandem, der da mühselig und beladen ist, nimm mein Joch auf
dich. Genau, das klingt erstmal ja. Schon wieder Arbeit, gell? Mhm. Aber Joch, jetzt erstmal hier, das ist das Bild. Jesus ist sozusagen bereits unter diesem Joch, ja? Komm unter mein Joch und dann ist immer noch unter dem Joch ein Platz frei. Für was braucht man denn ein Joch? Schwierig in unserer Zeit heute, gell? Für was braucht man das?
Teamarbeit.
Nein, nicht zur Erleichterung der schweren Arbeit. Wieso?
Du hast da nicht 2 Rinder, die halt ein so ein Ding haben.
Das ja, genau. Auch, genau.
Also 2 tragen ein was. Also
ja, aber
die Kraft wird verteilt, nicht?
Ja, genau. Also es geht darum, dass die miteinander gehen, weil sonst der eine geht so, der andere geht so hinterher, ja. Also es geht nicht, die müssen parallel laufen, sonst wird es auf dem Acker nichts. Also deswegen ein Joch, das ist eine Arbeitsgemeinschaft. Wir werden zusammengespannt. Teamwork, ja. Okay, Jesus ist sozusagen unter diesem Joch und sagt, neben mir ist noch ein Platz frei, komm. Komm und nimm dieses Joch auf dich. Komm und lerne von mir. Okay, es ist nicht so eine Gleichberechtigung. Nein, komm in meine Gemeinschaft und lerne von mir. Folge mir nach. Gehe den gleichen Weg. Und jetzt schau. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Oh, wer hättet ihr gerne so einen an eurer Seite? Oh, würdet ihr gerne mit einem, der hochmütig ist, zusammenarbeiten? Mit einem, der eigenwillig ist, der eigensinnig ist? Oh, wie schön ist, wenn einer, der demütig und sanftmütig ist, gell? Boah. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Eine Verheißung. Ihr werdet wieder, gell? Das hat euch schon gesagt. Ich werde euch Ruhe geben. Wie kommt man zu der Ruhe? Indem man in die Gemeinschaft mit Jesus hineingeht. Und indem man ihm nachfolgt. Indem man von ihm lernt. Und so wird man Ruhe finden für seine Seelen. Dann sagt er, schau mal. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Aber warum denn? Weil er es halt so festgelegt hat. Wisst ihr warum? Weil er es selber trägt. Genau. Weil er die Last selber trägt. Also, seht ihr, wahrer Sabbat bedeutet, in die Gemeinschaft mit Christus hineinzukommen und mit ihm mitzugehen, ihm nachzufolgen und zu verstehen und zu wissen, er ist der, der meine ganze Sünde und meine ganze Last getragen hat. Er ist derjenige, der es wegschafft. Er ist mein Friede, er ist mein Sabbat, er ist meine Ruhe. Versteht ihr das?
Ich verstehe es noch nicht so ganz, wenn er sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also die Last, die Jesus getragen hat, war ja nicht leicht.
Nein, aber für uns ist es leicht.
Die müssen wir ja nicht mehr nehmen.
Weil wir gehen mit ihm unter dieses Joch hinunter. Und versteht ihr, das ist so ein bisschen, sein Buckel ist höher als unserer. Also versteht ihr, für uns ist es leicht. Für uns ist es leicht, mit ihm nebenher zu gehen. Warum? Also ich meine, es ist immer leicht, Jesus nachzufolgen. Darum geht es nicht. Okay? Darum geht es jetzt an der Stelle nicht. Es geht darum, warum ist es leicht? Weil wir nicht mehr mit unserer eigenen Schuld, mit unserer eigenen Last vor Gott stehen müssen.
Das erinnert mich irgendwie an Johannes 15 mit diesem Weinstock, mit diesem Bleiben.
Ja, auf jeden Fall.
Ich könnte ja nichts tun.
Also so ist es, ja. Ja, natürlich, total. Ja. Hat sehr, sehr viel damit zu tun. Also wir sehen, das ist die wahre Ruhe, in der Gemeinschaft Jesu zu sein und zu wissen, meine Last, meine Schuld wird von ihm getragen. Und er ist sanftmütig und er ist demütig. Wie wunderbar, in so einem zu gehen. Das bedeutet Ruhe, ihr Lieben. Das ist zur Ruhe zu kommen von seinen Werken. Das bedeutet zum Glauben kommen. Jetzt schaut mal weiter. 12 Vers 1. Zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat. Am Sabbat durch die Saaten. Es hungerte aber seine Jünger. Und ich will schon mal voraussagen, das sind solche, die mühselig und beladen sind, die zu ihm gekommen sind und in seinem Joch sind. Okay? Die ihm nachfolgen, die von ihm lernen. Zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Saaten. Es hungerte aber seine Jünger. Und sie fingen an, Ehren abzupflücken und zu essen. Als aber die Pharisäer es sahen, sprachen sie ihm, siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist. Er besprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die bei ihm waren, hungerte, wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote aß, die er nicht essen durfte, noch die Priester, noch die bei ihm waren, sondern allein die Priester? Oder habt ihr nicht in dem Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester in den Tempel, den Sabbat entheiligen und doch schuldlos sind? Was meint er damit? Dass die Priester in dem Tempel den Sabbat entheiligen und doch schuldlos sind?
Ja, der Pfarrer verrichtet auch seinen Dienst am Sonntag.
Okay, das ist jetzt übertragen auf unsere Zeit, aber von damals gesprochen?
Die haben richtig arbeiten müssen.
Die haben arbeiten müssen. Ja. Ich meine, Schlachten ist definitiv Arbeit, oder? Das Ding hochlupfen auf den Altar ist Arbeit, ja? Ohne Frage. Aber Gott hat gesagt, es müssen Opfer stattfinden, auch am Sabbat. Also arbeiten sie und sind doch schuldlos. Werden nicht verurteilt. Ich sage euch aber, Größeres als der Tempel ist hier. Ja, wo?
Er selbst.
Er selbst. Und ganz klar, Größeres als der Tempel ist hier. An anderer Stelle wird er sagen, schau mal, in Matthäus 12 heißt es 12,41, Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Das ist ganz ähnlich, wie Matthäus 11 geschrieben stand. Denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas und siehe, mehr als Jona ist hier. Vers 42, eine Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen, denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, mehr als Salomo ist hier. Und wen meint er damit? Sich selbst. Er sagt, da kamen andere vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Wessen Weisheit hört ihr? Die des Sohnes Gottes. Und das ist schwerwiegender. Und was sagt er jetzt hier? Ich also aber sage euch, Größeres als der Tempel ist hier. Was bedeutet das für diesen Fall mit seinen Jüngern? Was machen die Jünger? Sie lernen von Jesus, was machen sie noch? Sie dienen ihm. Versteht ihr? Die
Nicht nur einen Tag in der Woche.
Ja, nicht nur einen Tag in der Woche. Was machen sie hier die ganze Zeit, die Jünger? Sie dienen dem größeren Tempel. Versteht ihr? Am Sabbat und wann auch immer. Sie dienen dem größeren Tempel. Und wenn sie diesem größeren Tempel dienen, dann dürfen sie den Sabbat entheiligen. Versteht ihr? Sie können den irdischen Sabbat brechen, weil sie den eigentlichen Sabbat halten. Weil sie an Christus festhalten, weil sie in Christus die Ruhe gefunden haben. Weil sie nicht eigene Werke tun, sondern weil sie ihm dienen. Weil sie in die wahre Ruhe hineingefunden haben, sind sie nicht mehr an das Alte, sind die nicht daran gebunden, sondern sind schuldlos. Okay? Und wie sagt er hier? Denn der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Steht da drüber. Er steht über dem Sabbat. Er ist der Sabbat, er steht über dem Sabbat. Er ist größer als all das. Er ist größer als diese irdischen Dinge. Das heißt, ihr Lieben, als Schlussfolgerung, wenn wir Christus dienen, wenn wir in ihm die Erfüllung von diesen Dingen sehen und festhalten, wie ich am Anfang gesagt habe, wir können es wörtlich erfüllen oder im übertragenen Sinne oder indem wir festhalten an dem, was Christus für uns getan hat, dann halten wir das, die eigentliche Absicht, die eigentliche Intention des Gesetzes und sind schuldlos. Seht ihr das? So wichtig, so wichtig. Also ich denke, wenn wir da vielleicht noch in Matthäus hinkommen, ich hoffe, dass wir da hinkommen, ist nur die Frage, wann, werden wir es noch gründlicher behandeln, ja, damit wir es wirklich im ganzen Kontext durchgehen. Aber wir sehen, wie Jesus hier in Kapitel 11 Ende zeigt, was der eigentliche Sabbat bedeutet, bei ihm zu sein, Ruhe bei ihm zu finden. Und wie er dann zeigt, dass man sogar den irdischen Sabbat brechen kann, wenn man das eigentlich verstanden hat.
Wäre das hilfreich gewesen, dieses in jener Zeit, fängt der eine Abschnitt an und der nächste Abschnitt fängt genauso an. Ist das Absicht von Matthäus, dass er uns dahin führt, dass das was miteinander zu tun hat? Oder?
Ja, gerade solche Sachen müsste man dann wirklich noch genauer untersuchen, aber das knüpft die schon irgendwo zusammen, die Abschnitte, ja, weil die genau gleich beginnen. Das ist gut beobachtet. Also wie beurteilen wir die Frage nach dem Sabbat? Mal gucken. Ah, so langsam müssen wir auf den Punkt kommen. Wie beurteilen wir die Frage nach dem Sabbat? Das ist ganz wichtig, denke ich. Vom Neuen Testament her, Römer 14, Vers 5. Da können wir das jetzt auch verstehen, warum Paulus so spricht, oder wie er spricht. Römer 14, Vers 5. Da ist es, der eine hält einen Tag vor dem anderen. Jetzt muss man arg rätseln gehen, was es da wohl gehen könnte. Davor ging es um, einer glaubt, Vers 2, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst Gemüse. Also Speisevorschriften. Dann hier Vers 5, der eine hält einen Tag vor dem anderen. Das heißt, wichtiger als den anderen. Das heißt, in dem Kontext von damals war das, wer waren das? Die Juden, die jeden Sabbat gehalten haben, oder? Und wir haben gesehen, Jesus hat den Sabbat gehalten als Jude. Wir haben gesehen, Paulus ist am Sabbat in die Synagogen gegangen. Da wird immer wieder argumentiert, so, ja, guck mal, Jesus hat es gemacht, Paulus hat es gemacht, müssen wir auch machen. Ganz ehrlich, wenn Paulus am Sonntag in die Synagoge gegangen wäre, hätte niemand getroffen. Jesus genauso, okay? Die Woche damals, die war so strukturiert, ist ja klar, dass sie an dem Tag gegangen sind. Aber was Paulus jetzt hier schreibt, ist, der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Jeder aber sei in seinem Sinn völlig überzeugt. Schau, wer den Tag beachtet, beachtet ihn dem Herrn. Und wer isst, ist dem Herrn, denn er sagt Gott Dank. Wer nicht isst, ist dem Herrn nicht und sagt Gott Dank. Also was ist der Tenor davon? Wenn einer überzeugt ist, er sollte sich diesen einen Tag reservieren und den heilig halten, dann soll er das tun und seinem Gewissen fest sein. Und wenn der andere die Tage gleich hält, vorausgesetzt, ihr Lieben, er hat den wahren Sabbat begriffen, okay? Das ist das Wichtige. Dann ist es, wenn er zur Ehre Gottes macht, dann ist es in Ordnung. Paulus sagt, ich habe Tag und Nacht gearbeitet und jeden von euch ermahnt. Meint ihr, am Sonntag hat er sich hingesetzt und Däumchen gedreht? Das war für ihn etwas, was ihn permanent getrieben hat, wo er nicht aufgehört hat. Und wo er mit Sicherheit, geleitet durch den Heiligen Geist, hat auch er gemerkt, wann er seine Ruhepausen braucht. Okay? Also wir lesen zumindest nichts von einem Zusammenbruch oder irgendetwas. Also das ist das Erste, Kolosser 2, Vers 16. Nochmal, wurde uns dort gesagt? So richte euch nun niemand betreffs Speise, Trank, Festes, Neumondes oder Sabbats. Also darf irgendjemand uns in Bezug auf diese Meinung richten? Nein. Wir sind frei dazu, seht ihr? Das ist das Erste. Wir sind im Gesetz gestorben. Wir sind durch Christus. Er hat es alles bereits erfüllt, weil wir dem wahren Sabbat dienen. Deswegen sind wir in dieser Frage frei. Es ist nur wichtig, dass wir es in Bezug auf mit der Haltung auf Christus tun. Nicht so, wisst ihr, ich habe halt Bock auf die ganze Zeit auf Arbeiten, deswegen arbeite ich halt die ganze Zeit. Oder ich mache 3 Sabbate in der Woche. Wir sollten es machen, um dem Herrn zu gefallen, versteht ihr? Nicht, weil einer so gestrickt ist und weil einer so gestrickt ist. Der eine hat Lust, der andere hat keine Lust. Wir sollten es dem Herrn zur Ehre tun. Entweder das oder das. Also das ist das Erste, was ich sagen würde. Das Zweite ist, den wahren Sabbat kann man an jedem Tag halten oder brechen. Okay? Den wahren Sabbat, das ist nämlich zu verstehen, dass Christus meine einzige Rettung ist, dass er der Einzige ist, der mich in die ewige Ruhe zu Gott bringen kann. Der Einzige ist, der etwas vor Gott gerade stellen kann für mich. Der meine Sache gut machen kann bei Gott. Das ist zu verstehen. Wenn ich daran festhalte, halte ich den wahren Sabbat. Wenn ich wieder dahin komme, dass ich meine, mit eigenen Werken beisteuern zu müssen und Gott beeindrucken zu müssen und etwas hinzuzufügen, wie auch immer, dann falle ich zurück. Dann breche ich den eigentlichen Sabbat. Seht ihr das? Das können wir an jedem Tag tun. So, deswegen sollten wir uns demütigen und unser volles Vertrauen auf Christus setzen, um den wahren Sabbat zu halten. Auf der anderen Seite nicht auf uns selbst vertrauen, auf unsere Fähigkeiten, auf was auch immer. Also egal, ob wir einen speziellen Ruhetag uns einrichten oder ob wir das nicht tun, wir sollten es. Aber wir sollten auf Christus vertrauen und ihm als dem wahren Tempel dienen. Was ist jetzt? Das ist für mich der biblische Befund. Ich würde Ihnen ein bisschen was mitgeben in Bezug, was vielleicht weise ist. Okay? Heißt es, wenn du zu dem Schluss kommst und es vor Gott gut ist, jeden Tag der Woche gleich zu halten, du darfst es tun. Aber einfach nur, dass wir ein bisschen, was ist dennoch für uns, was ist dennoch richtig und was ist dennoch biblisch? Ich denke, dennoch biblisch ist es, zu sehen, dass wir Grenzen haben und dass wir Erholung brauchen. Ziemlich schwierig da zum Beispiel 1. Korinther 6, Vers 19. Was steht da geschrieben?
Ja, und Ewald, bei der Schöpfung sagt er ja den 7. Tag ruhen. Ich meine, der ist ja schon noch für uns gedacht, oder nicht, dass wir ruhen sollen? Also,
weil wie gesagt, Menschen sind. Ja. Also für mich ist, wie gesagt, also das Eigentliche bei dem zielt auf die geistliche Absicht und jetzt ist immer die Herzenshaltung das Wichtige. Wenn ich ruhe, dann mache ich es, um Gott zu ehren. Und Paulus sagt an der Stelle für mich so eindeutig, Römer 14, wenn du es nicht tust, dann dem Herrn zur Ehre. Ja? Aber bei all dem müssen wir trotzdem, das was ich hier denke, was hier drin steht, denke ich, oder wisst ihr nicht, Vers 19, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Also das bedeutet für mich, dass wir erkennen müssen, dass wir verstehen müssen, dass Gott uns in diesen Leib hineingesetzt hat. Vers 19, ja. Und mit dem müssen wir behutsam umgehen. Das ist ein anvertrautes Gut, wo wir berücksichtigen müssen, dass wir Grenzen haben, dass wir Pausen genauso körperlich auch brauchen. Wer seinen Körper zugrunde wirtschaftet, indem er arbeitet, ich glaube nicht, dass er mit seinem Körper richtig umgeht in der Stelle. Es ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir sollten wir sollten es in einem gewissen Sinne, ja, nicht anbeten, aber wir sollten es pflegen und hegen. Es soll schön sein im gewissen Sinne. Jetzt nicht äußerlich irgendwie, aber für Gott brauchbar. Ja? Also das hat sehr, sehr viele, das hat sehr viele Implikationen, wie wir leben eigentlich, dieser Vers für mich. Das sagt sehr, sehr viel. Auf der anderen Seite sagt Paulus natürlich auch, für diejenigen, die meinen, sechs Sabbate zu brauchen, deinen Arbeitstag, sagt Paulus, Kapitel 9 sagt er das, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt, läuft so, dass sie ihn empfangt. Und dann sagt er, Vers 27, sondern ich zerschlage meinen Leib. Also das heißt, es ist natürlich auf seine Begierde und auf diese Dinge gemeint, die ihn wegziehen wollen vor Gott. Das heißt, er knechte ihn, sagte, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Das ist wieder eine Gratwanderung, seht ihr? Auf der einen Seite ist Wertschätzen und auf der anderen Seite nicht, dass an anderer Stelle sagt, dass Fleisch hegen, damit Begierden wach werden. Wisst ihr, das ist nämlich das andere. Du kannst deinen ganzen Sonntag im Sessel sitzen und äußerlich ruhen und trotzdem ist es nicht wahren Sabbat halten, wie Gott es gewollt hat. Verstehst du, kannst irgendwas für einen Roman lesen, der dich weiter wegbringt von Christus. Oder, versteht ihr, du kannst tausend Dinge machen. Du dürft einen Roman lesen, wenn er gut ist, ja. Darum geht's nicht. Also das müssen wir berücksichtigen. Auf das Zweite, was wichtig ist aus meiner Sicht, was die Bibel auch sehr deutlich sagt, Hebräer 10, 25, die Zusammenkunft nicht verlassen. Okay, das ist wichtig. Und da ist jetzt egal, wisst ihr, in unserer Gesellschaft ist gut, wir haben 7 Tage diesen Rhythmus, da treffen wir uns, ja, da haben wir diese perfekte Gelegenheit, das am 7. Tag zu machen. Ich weiß nicht, ob irgendeine Kultur gibt, wo es nur 6 Tage sind. Versteht ihr? Und dann ist der 6. Tag immer frei, dann ist es kein Fehler, sich als Gemeinde immer an dem Tag zu treffen. Okay? Und dann, weil es wichtig ist, die Zusammenkunft, als Leib zusammen zu sein, das ist wichtig, da muss man die Betonung drauf legen. Wer den ganzen Tag, es ist ein Sonntag zu Hause sitzt, versteht ihr? Er ruht den ganzen Tag, er steht nicht auf aus seinem Bett. Das ist nicht richtig. Es gilt, die Zusammenkunft nicht zu verlassen, okay? Das ist genauso, was uns das Neue Testament lehrt, was es uns beibringt.
Also ich finde es so interessant, was Gartenarbeit betrifft. Ja, wenn man schon mal tatsächlich von oben von den Nachbarn irgendwie böse Worte gehört, weil wir da im Garten gearbeitet haben und wir halt den ganzen Tag im Büro sitzen und Kopfarbeit machen, dann ist das ja für uns eine andere Art von Erholung, wenn wir da im Garten arbeiten.
Ja.
Und insofern ist es ja jetzt in dem Sinne schon
es wäre
eine vor, richtige Tätigkeit.
Ja. Ich sag mal so, vor dem Herrn ist überhaupt nicht falsch. Aber
vor den Nachbarn.
Seid nicht zum Anstoß, gell?
Ja.
Ja. Also das ist da. Ja. Wir haben alle Freiheit, Paulus sagt, ich kann alle Freiheit, Fleisch zu essen. Aber wegen dem Nachbarn muss ich bedenken, ja? Muss ich überlegen. Das hat natürlich irgendwo seine Grenzen, das ist uns auch klar, sag ich mal, wenn mein Nachbar ein Problem damit hat, sag ich mal, wenn es ihm ein Anstoß ist, dass ich zur Gemeinde gehe, dann gehe ich trotzdem. Aber in solchen einfachen Dingen. Ja. Und dann, was wir auch natürlich sehen, ist, dass tatsächlich die Christen sich am ersten Tag vor allem der Woche getroffen haben. Ja? Wir sehen, dass das in Apostelgeschichte 20 sehen wir das. Wir sehen, der Herr ist an diesem Tag auferstanden. Wir sehen, der Geist ist an dem Tag gekommen. Wir sehen eine gewisse Vorrangstellung des ersten Tages, wenn wir so ein bisschen durchgehen durchs Neue Testament. Das sehen wir. Aber machen wir daraus ein Gesetz? Nein. Wisst ihr, wenn wir, es ist ein gutes Vorbild, wenn wir die Gelegenheit haben, dann können wir es machen, so ist es gut. Aber wir sollten uns hüten, da auf irgendjemand anders herabzusehen und zu sagen, ihr macht es total falsch. Weil es ist so eindeutig, es ist so klar, was ihr sagt. Der eine hält einen Tag besonders, der andere nicht. Jeder macht es zur Ehre des Herrn. Deswegen sage ich auch hier, das Wichtigere ist für uns, den wahren Sabbat zu halten. Und das fand ich wirklich interessant, auch wie einer das gesagt hat, hat gesagt, schau her, wer hält den Sabbat besser? Da gibt es den einen, der geht morgens zum Gottesdienst, ist nach anderthalb Stunden wieder zu Hause und sitzt den Nachmittag über und schaut sich ein Football-Game an oder irgendwas. Verbringt so seinen Nachmittag. Oder uns, die wir oder sagt er in dem Beispiel, erzählt er von seiner, von ihrer Gemeinde eben, sagt er, wir treffen uns morgens irgendwann 9, halb 10, 12 Stunden miteinander zusammen und gehen dann nach Hause. Wer hat besser den Sabbat gehalten? Also der eine hat mehr körperliche Ruhe gehabt. Also wer hat Gott gedient? Wer hat seinen Tempel verherrlicht und angebetet? Versteht ihr, was ich meine? Wer ist zu seiner Ehre da gewesen? Wer hat seine Ruhe gefeiert? Ja. Das ist für uns wichtig. Das ist für uns wichtig. So, jetzt wisst ihr.
Das ist schon komplex geworden, was man jetzt machen soll am Sonntag.
Ja, den wahren Tempel anbeten, das ist das. Wir sind frei von dem, wir sind im alten Gesetz gestorben. Das haben wir sehr, sehr lange und deutlich untersucht, okay? Wir sind frei in Christus. Aber wir, indem wir Christus nachfolgen, indem wir uns nach seinem Gesetz und nach seinen Worten richten, wir haben gesehen, das ist nicht nur dieses eine Doppelgebot der Liebe. Das sind alle Dinge, die er gesagt hat. Lernt von mir. Ja, indem wir das tun, werden wir die eigentliche Forderung, die im Alten Testament ist, erfüllen. So, ich hoffe, dass ihr ein bisschen den einen oder anderen Schritt machen konntet und dass es aber das Allerwichtigste ist, bei dem, ich weiß nicht, wie viel durchgedrungen ist, wie viele Fragen noch da sind, das Allerwichtigste ist, dass ihr das, was Jesus hier sagt, komm unter mein Joch, geh mit mir, komm zur Ruhe, vertraue, dass ich die ganze Last trage. Wenn ihr das mitnehmt, dann habt ihr es 100% verstanden. Habt ihr das vierte Gebot erfüllt. Ja, lasst uns gemeinsam beten vor den Herrn tragen und ihm danken und ihm preisen. Das ist genauso, wozu wir berufen sind. Vater, wir wollen von Herzen dafür danken, dass wir dich kennen dürfen, dass wir wissen dürfen, dass in dir diese alte Verheißung, die in diesem vierten Gebot schon enthalten ist, dass sie voll erfüllt worden ist. Herr, wie hätten wir heute wirklich ruhen sollen? Wie hätten wir wahrhaft zufrieden, glücklich, entspannt sein sollen, wenn wir nicht wüssten, Herr, dass unsere Beziehung zu dir wirklich in Ordnung ist? O Herr, ich danke dir dafür, dass du uns diese Ruhe aufgezeigt hast. Ich danke, dass du uns zuerst aus unserer falschen Ruhe herausgeholt hast, dass du uns aufgeweckt hast, dass du uns dann aber die wahre Ruhe in Jesus vor Augen gestellt hast und dass du uns überzeugt hast und Glauben geschenkt hast. Du hast es unmündigen, kleinen Kindern, wie wir es sind, Herr, die es eigentlich nicht wert sind, dass sie es verstehen, aber du hast es ihnen offenbart, dir war es wohlgefällig und ich danke dir. Ich danke dir für diese wunderbare Ruhe. Herr, du weißt um jedes einzelne Herz, das hier ist, um viele, die vielleicht nicht unbedingt aus der Runde her, aber so viele um uns herum noch gibt, die von dieser Ruhe nichts wissen. Ich will dich darum bitten, dass du es mehr und mehr Leute verstehen und erfahren lässt, dass mehr und mehr Leute dazukommen, diesen wahren Sabbat zu halten, dir zu dienen, dir nachzufolgen, von dir zu lernen und dich durch ein Leben zu verherrlichen, das weit über eine Liste hinausgeht, über ein Erfüllen von Regeln, sondern das gedrängt ist von deiner Liebe, von deiner Aufopferung, wie du es uns vorgelebt hast. Herr, wir wollen dich preisen, wollen dich anbeten. Du bist es wert und du bist herrlich und wunderbar. Ich danke dir für dein heiliges Wort. Im Namen Jesu stehen wir vor dir. Amen. Amen.